Männer wollen Sex, Frauen haben ihn.
Ja, oder anders nochmal gesagt, Männer müssen dafür zahlen, Frauen wollen dafür bezahlt werden.
Ja.
Das ist einer unserer Königswege. Halt dich an irgendwelche Normen, die dir irgendwoher jemand vorgibt und guck nicht, was ist denn das, was ich jetzt hier will und was du jetzt hier willst.
So, der erste Punkt, wo ich mich dann wirklich schwer getan habe mit Männerbildern, war im Militär. Und die Art und Weise, wie sich die Uniformierten dann einfach benommen haben und gerade auch gegenüber Frauen, welche Sprüche die da teilweise rausgehauen haben.
Was ich spannend finde, ist beim Thema, wie kann man Sex ruinieren, beziehungsweise was ich auch oft gesehen habe, ist, dass die Identifikation damit, ich bin Mann, bin eine Frau, dass die schon der erste Sargnagel ist.
Ich wäre froh gewesen, jemand hat mir ein bisschen gesagt, du, ist okay, wenn du dich jetzt hier noch nicht ganz wohlfühlst mit diesem Männerbild, was du jetzt siehst. Lass dir Zeit, mach, ja, fühl mal da rein, probier dich da aus.
Als wenn ein Mann und eine Frau keinen lesbischen Sex haben könnten. So, aber es öffnet ja Assoziationsräume, nämlich zum Beispiel, dass keiner jetzt so klassisch männlich vorankommt. "50 Ways to Ruin Your Sex Life", der Podcast mit Salim Matthias Rieck und Dr. Daniel von Wiel. Hallo Daniel.
Hallo Salim.
Da sind wir wieder.
Ja, der Podcast
50 Ways
to Ruin
Your Sex Life.
Genau. Mit
Salim Matthias Rieck. Ah, jetzt kann ich mir mal selber vorstellen.
Ah, okay, machen wir.
Salim Matthias Rieck
und Daniel von Wiel.
Von Wiel. Ich habe nur von Wiel, habe ich immer gesagt, ne?
Ja, sag von Wiel, wie du willst. Einfach nicht mit zwei L. Ich will viel, aber so.
Okay. Da sind wir schon beim Thema, genau. Will ich viel? Darf ich viel wollen? Also, weil heute ist unser super spannendes Thema, wie wir unser Sexleben ruinieren können durch unsere Art und Weise, wie wir auf das Phänomen schauen, dass es Männer und Frauen gibt.
Ja.
Und vielleicht noch mehr.
Ja. Mann und Frau.
Männer und Frauen. Genau. Also, es scheint ja so, als wenn Sexualität hauptsächlich davon lebt, ja. Das ist so das gängige Klischee. Es gibt Männer und Frauen, deswegen gibt es Sex.
Plus, minus zieht sich an. Attraktion gibt Sex.
Genau.
Penis und Vagina läuft. Dran. Check.
Genau. Ja. Schließlich dient ja Sex der Fortpflanzung und ohne Männer und Frauen würde das nicht funktionieren. Also.
Ein rein biologisches Phänomen, könnte man also sagen.
Könnte man sagen. Also, und was ich spannend finde, ist beim Thema, wie kann man Sex ruinieren, beziehungsweise was ich auch oft gesehen habe, ist, dass die Identifikation damit, ich bin Mann, bin eine Frau, dass die schon der erste Sargnagel ist. Also, verstehst du, was ich sagen will? Oder muss ich das noch?
Der erste Sargnagel, also das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen.
Ja. Also, dass eigentlich das schon eine Falle ist, weil was ich immer erstaunlich finde, ist, dass Leute glauben, weil sie ein Mann sind, zum Beispiel, oder eine Frau sind, müssten sie irgendetwas tun oder nicht. Müssten sie etwas tun oder dürften sie etwas nicht tun? Als sei sozusagen das Mannsein nicht einfach eine Tatsache. Und was ich damit mache, kann ja eigentlich daran gar nichts ändern, dass ich ein Mann bin, sondern als könnte ich mich auf eine Weise verhalten, wo ich meiner Männlichkeit verlustig gehe, so ungefähr, ja. Was irgendwie skurril ist, weil man ja gleichzeitig behauptet, man kann eigentlich da gar nicht raus. So, ne? Also einerseits ist es eine biologische Gegebenheit, so wird behauptet, und andererseits ist es aber auch sowas wie ein moralischer oder sonst ja Imperativ. Sei gefälligst ein richtiger Mann. So. Und ich glaube, das hat gravierendste Konsequenzen.
Ja, also wenn du das jetzt gerade so sagst, das klingt ja so, als wäre das nur quasi schwierig oder bringt Konflikte mit sich, wenn man quasi so Informationen hat, wie man als Mann zu sein hätte. Ich mag mich aber auch daran erinnern, dass ich mich schon versucht habe, auch als junger Mann zu orientieren, ein Stückchen weit. Hey, wie leben andere Männer zum Beispiel Beziehungen? Wie machen meine Peers das? Also die ich vielleicht sogar einfach für ein bisschen weiter empfunden habe, als ich das gerade damals war. Und ich habe mir eigentlich auch irgendwo ein Stückchen weit Orientierung gesucht, vielleicht eine gewisse Rückversicherung für etwas, was ich in mir selbst spüre. Ich habe es nicht nur als Druck erlebt, sondern manchmal auch als Orientierung. Ja, also Rollenbilder könnten ja auch, du sprichst ein bisschen von Rollenbildern, habe ich jetzt einen Eindruck.
Ja, aber die Frage ist doch, warum natürlich nicht, könntest du dich auch an Frauen oder an Mädchen damals orientieren? Also bei mir war das stark so. Ich habe teilweise Mädchen beneidet aufgrund von dem, was sie ihnen anscheinend zustand. Also zum Beispiel viel weicher, viel emotionaler zu sein. Und weil ich mich ja nicht auch so gefühlt habe und dachte, was ist denn das für ein Scheiß, dass ich das als Mann jetzt nicht so exzessiv feiern darf, meine Emotionalität oder so. Dann bin ich ein Weichling oder Waschlappen oder irgend sowas.
Okay, ja, lustigerweise ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du das so sagst, also ich habe mich jetzt nicht an den Mädchen orientiert, aber ich war durch die Art, wie ich damals halt einfach war, ich war oft mit Mädchen zusammen. Das waren die cooleren Gespräche, also die coolen, die interessanten Gespräche, oft auch interessante Beziehungsgespräche. Und ich konnte mich nie an denen orientieren, die damals so die Coolen mit Moped und im Fußballclub und die schon das Bärtchen hatten, das erste. Und ich war da vielleicht auch ein bisschen entwicklungsverzögert, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, ich habe mich nicht orientiert, aber da habe ich mich wohl gefühlt. Also vielleicht habe ich da auch ein bisschen...
Hat auf dich abgefärbt.
Also hat das sicher verstärkt oder begünstigt, aber ich habe mich interessanterweise schon eher... Das war vielleicht auch etwas später, da habe ich mir noch nicht so bewusst umgeguckt. Also ich weiß nicht, aus welchem Alter sprichst du jetzt? Ich war bei jetzt gerade, als ich angefangen habe zu gucken, wer lebt eigentlich wie Beziehung? So ein Stichwort meiner Auseinandersetzung mit, wie lebt man Monogamie? Wie geht das? Mhm. Das war so in den Anfangs 20ern. Okay. Ich glaube, du sprichst von ein bisschen früher noch.
Ja, da war schon auch noch. Also ich bin ja dann mit 18, 19, war ich auch schon 20, bin ich nach Berlin gegangen. Und als ich dorthin zog, es war ziemlich deutlich, hatte ich schon ein paar Erfahrungen hinter mir, aber da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit Mannsein. Und zwar stimmt das grundsätzlich nicht für mich. Also das, was so erwartet wird von Männern, das passt mir nicht.
Was wurde das erwartet?
Heute würde ich vielleicht denken, ich wäre transsexuell. Damals war das... Ja, wirklich.
Okay.
Damals war das irgendwie, hat dann niemand drüber gesprochen oder so. Ein paar Jahre später dann schon, aber heute würde ich das vielleicht so interpretieren. Damals bin ich nach Berlin gegangen und habe gedacht, das ist so eine große Stadt, da gibt's vielleicht auch noch ein paar andere Männer, die auch Probleme haben oder die auch sich mit diesem Männerbild nicht identifizieren können und wollen. So, und dann habe ich eine Anzeige aufgegeben im Stadtmagazin City. Suche andere Männer, die auch irgendwie ein anderes Bild von Mannsein haben, als das, was so ungefähr war, das formuliert. Und haben sich ein paar Männer gemeldet und dann gab es noch eine andere Anzeige, auf die ich geantwortet habe. Hier Männer, die so ein bisschen anders drauf sind, wollen einen Männerkalender machen. So, da bin ich eingestiegen, dann haben wir den Männerkalender 83, also um 82 haben wir den Männerkalender rausgegeben. Damit ist man noch mit so einem Kalender dann von Kneipe zu Kneipe und hat die so per Hand verkauft, gab es für Internet nichts. So, das war damals recht cool. So, und aber was ich sagen will ist, ich habe ganz gezielt gesucht, es muss doch auch Männer geben, die das auch anders interpretieren, was es bedeutet, Mann zu sein. Weil das Gängige war nicht mein Ding.
Und das hast du ja auch gefunden.
Ja, ich habe es ja auch gefunden.
Genau. Nur so kurz Neugierfrage. Hast du noch ein Kalenderexemplar?
Ja, ich habe vor allen Dingen noch den Artikel, den wollte ich demnächst nochmal veröffentlichen. Der Nestbeschmutzer war mein Artikel da drin. Das ist eine super geile Geschichte. Die erzähle ich jetzt mal kurz, wo ich eben da genau darüber geschrieben habe, dass ich irgendwie mich in diesem Männerbild nicht identifizieren kann. Und dann hatte ich in diesem Kalender meinen Geburtstag eingeschrieben und ungelogen an meinem Geburtstag lag, ich habe damals im besetzten Haus gewohnt, wir hatten aber jeder hatte schon ein eigenes Zimmer. An meinem Geburtstagmorgen lag vor meinem Zimmertür ein Wäschekorb voll Post. Weil so viele Männer und Frauen interessanterweise so begeistert waren von diesem Text. Und dann stand in diesem Kalender ja mein Geburtstag drin und die Adresse. Und da haben wir spaßeshalber, haben wir alle so unsere Geburtstage eingetragen und die Adresse und können uns gerne gratulieren. Und ich habe da echt den Vogel abgeschossen. Ich habe einen Wäschekorb voll Fanpost bekommen.
Das gibt's ja nicht.
Und zwar von Männern und Frauen. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin offensichtlich nicht alleine mit dem, dass ich irgendwie eine andere Vorstellung habe von Männer, Mann und Frau sein, ja.
Ja.
So, also ich denke, das hat meinem Leben eine Wende gegeben. Also diese Erfahrung, wenn ich bewusst mich oute und sage, ich bin anders, dann sehe ich, es gibt andere, die sind auch anders. So, ne?
Oh, ich bin gerade beeindruckt davon, dass du einfach so früh da sehr bewusst dich auch in der öffentlichen Form mit diesem Männerbild auseinandergesetzt hast. Ich mag mich da, weil für mich ist so der erste Punkt, wo ich mich dann wirklich schwer getan habe mit Männerbildern, war im Militär. Mhm. Wenn man hört, bin ich Schweizer und ich war in der Rekrutenschule und auch in der Unteroffizierschule. Und einer der schrecklichsten Momente war immer, wenn wir als ganze Gruppen dann unseren freien Abend hatten und auch ins Dorf durften zum Essen, zum Trinken. Und die Art und Weise, wie sich die Uniformierten dann einfach benommen haben und gerade auch gegenüber Frauen, welche Sprüche die da teilweise rausgehauen haben, dann habe ich mich manchmal wirklich arg geschämt, Mann zu sein. Also weil ich habe mich so sippenhaft gefühlt und ich fand einfach, nee, fuck, so bin ich nicht. Mhm. Ich habe mich dann wirklich manchmal abgesondert mit einem Freund, der da ähnlich drauf war, haben uns einen Gedichtenabend gemacht, schöne Gespräche gehabt, haben uns nicht die Hucke so voll laufen lassen wie alle anderen. Und die anderen haben einfach wirklich einen Vollproll gemacht. Und ich hatte eher so einen inneren Struggle damit, wäre mir das aber überhaupt nicht in den Sinn gekommen, damit nach außen zu gehen. Das beeindruckt mich, dass du so in jungen Jahren da schon auch, könnte man sagen, fast schon politisch aktiv geworden bist.
Definitiv. Also wir haben uns damals auch schon als Männerbewegung verstanden. Und wenn ich heute teilweise lese, Leute, die glauben, das sei eine neue Erfindung, oder da, wo ich denke, Leute, das gab's schon. Volker Elis Pilgrim war zum Beispiel damals ein Kultautor. In den 70er Jahren schon hat er, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie auch der andere Mann oder der sonstige Mann, ich weiß nicht mehr genau. Hm. Oder hat ein Buch geschrieben, der selbstbefriedigte Mann.
Okay.
Und all die ganzen Tabuthemen war damals in einer bestimmten Szene. Aber es gab halt kein Internet, es war nicht so, in der Mainstream-Öffentlichkeit war es nicht so präsent, ja. So. Aber nochmal zurück hier auf unser Thema, was mich eben von da an quasi mitgeprägt hat, war, ich muss nicht Männlichkeit verstehen als eine Vorgabe, der ich dann nachrennen muss. Und ich glaube, das tun viele immer noch. Selbst in der Tantra-Szene, in der ich mich ja seit vielen Jahren bewege, gibt es einfach diese Vorstellung, wie Männer im Bett sein sollen, selbst beim Slow-Sex oder selbst bei Tantrischen. Immer noch diese Vorstellung von, da gibt's haben wir halt auch schon mal drüber gesprochen, mit dem Plus- und Minuspol. Das ist auch so ein Ding, die Männer.
Ich glaube, im Privaten haben wir da schon auch drüber gesprochen.
Also diese These, die Männer hätten im Penis einen Pluspol und die Frauen in der Vagina oder im Geschlecht einen Minuspol und auf der Brustebene ist es dann umgekehrt, da haben die Frauen einen Pluspol. Klingt mir erstmal so, das sind so einfache Modelle, wo dann viele leuchtende Augen kriegen und jetzt erklärt mir mal jemand die Welt, wie Männer und Frauen sind. Ja, ist ja ganz einfach, wie beim Strom, Stecker rein und fließt es. Warum soll das beim Menschen nicht sein? Dabei ist es ja grotesk unterkomplex. Und vor allen Dingen, oft wird ja damit verbunden, so eine Atemübung, ja, dass man in einen bestimmten Kreislauf atmet und beim Sex gar nicht viel machen muss, weil dann ist die Elektrizität, erledigt das von alleine. Man kann auch andersrum atmen. Ich kann auch mit einem Lingam, wie es tantrisch heißt, kann mit meinem Penis empfänglich sein. Energie aufnehmen. Also
echt jetzt?
Echt jetzt? Kannst du nicht vorstellen? Also weißt du, wo man nur zwei Schritte weiter denken muss, um zu sehen. Also muss ich jetzt nur, weil da was raussteht, denken, da muss was rauskommen, sondern kann ich das nicht auch anders erleben? Und ich finde das für mein sexuelles Erleben ganz deutsam, dass ich da genauso auch empfänglich bin, ja, und nicht immer tun muss oder so, ja.
Gut, man hat jetzt hier meine Augenzwinkern vorher nicht gesehen. Aber ich glaube, ich mag ein gewisses Verständnis oder Mitgefühl geben dafür, dass solche einfachen Modelle halt einfach sehr bestechlich sind. Ja, das ist einfach so, weil sie helfen, eine gewisse Orientierung zu schaffen und dann kann ich mich an etwas festhalten, weil ich bin ja immer wieder einfach sehr verletzlich in Sexualität, wenn ich mich mit deinen Bedürfnissen zeige und vielleicht könnten die anders sein als die meines Gegenübers und dann habe ich etwas, wo ich mich orientieren kann, dann schwupps. Aber es wird halt, wie du sagst, der Komplexität nicht gerecht.
Ja, beziehungsweise ist es einer unserer Königswege. Halt dich an irgendwelche Normen, die dir irgendwoher jemand vorgibt und guck nicht, was ist denn das, was ich jetzt hier will und was du jetzt hier willst, sondern wie erfülle ich das Programm oder das Skript oder das Rollenbild oder so. Also ich finde, das ist schon einer, der gehört schon ganz in die Top 5, ja. Win your sex life.
wenn wir Dinge ungefragt irgendwo übernehmen und dann uns darauf versteifen, es müsste so sein.
Ja, oder
ich mache aber auch ein bisschen Werbung noch dafür, dass wir manchmal, weißt du, du bist jetzt hier der Tantra-Guru, ja, weit gereist, viele fahren schon früh politisch aktiv und jetzt wird es ein bisschen verlegen. Bin jetzt mal gemein. Aber hey, wenn ich mir überlege, woher ich komme, irgendwo, ich suche Orientierung. Ich brauche, also ist irgendwie, wie wir in die Welt kommen, ist ja schon auch irgendwie eine Orientierung. Da gibt's halt meinen Papa, da gibt's vielleicht noch einen Bonuspapa. Und wie machen die das eigentlich? Also, und das sind ja dann auch schon irgendwelche Rollen. Also es geht übers Imitieren, aber irgendwann, ja, hast du ja auch gemerkt, habe ich auch gemerkt, das taugt mir nicht, was ich da sehe. Und was kommt dann? Also ich finde, Rollen sind nicht nur, wenn ich dir zu
Rollen sind nicht nur schlecht, aber,
ja, okay.
Aber der ja. Punkt ist, wo ich gerne hingucken möchte, ist, was ist denn da drunter? Also, darunter ist ja eine tiefe Verunsicherung.
Ja.
Und diese Verunsicherung hat ja damit zu tun, ich könnte in der Sexualität sowieso, ja, weil es ein Tabubereich ist, aber auch als Mann oder als Frau, ich könnte es falsch machen. Ich könnte es verpassen. Und das ist eigentlich, also in dem Moment, wo stell dir mal vor, eine Welt, wo das keine Rolle spielt, ob du für dein Verhalten, ob du ein Mann oder Frau bist, wo du nicht abgeglichen wirst als Mann. Also wenn du heute einen lauten Spruch machst, ho, 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 als Mann wirkt das doch völlig anders, als wenn eine Frau macht, ho, ho, ho. So, oder als Mann, ich meine, ich war ja dann später sehr in der schwulen Szene drin, das ist nochmal eine eigene Geschichte. So, wenn du da als Mann wie einen bestimmten Ton, dann warst du eine Tunte. So. Und auch in der schwulen Szene gab es eine Polarisierung. Die anderen, das waren die Lederkerle. So, das waren die beiden Fraktionen. Also schwul hieß eigentlich entweder Lederkerl oder Tunte mit der gleichen Binarität, könnte man sagen.
Die wurde da wieder
abgebildet. Und die engt ja so ein. Und das finde ich, das macht ja letztlich die Unsicherheit. Dass man nicht das Gefühl aufwächst mit sowas, ja, es gibt eine Vielfalt und ich kann da gucken und wir machen dies, wir machen dies. Und dann suche ich mir mal das eine, sondern als gäbe es nur zwei.
Aber weißt du, wenn sich etwas so oft wiederholt, also wenn du jetzt gerade sogar das Beispiel bringst, also in einer Szene, die sich ja abspaltet von der Norm und auch zu kämpfen hat mit Ausgrenzung, weiß ich was, Stigmatisierung, dass sogar in dieser Szene, dass es sich reproduziert, dass wir diese Schwarz-Weiß, diese Klassen und so diese Rollenvorgaben haben und auch intern Diskriminierung haben, da frage ich mich manchmal schon.
Also, warum tun wir das?
Also das ist ja,
oder?
Also wollen wir wirklich uns das Leben so schwer machen? Haben wir es darauf angelegt? Weil das ist ja auch wieder für, sagen wir, ein lustvolles Miteinander nicht unbedingt förderlich. Also viele Dinge werden da einfach kategorisch ausgeschlossen, weil du bist der Lederkerl, ich bin die Tunte, das geht nicht. Dabei würden wir vielleicht, hätten wir vielleicht.
Oder vielleicht gerade.
Okay. Also wenn das nicht durchlässt.
Also es gibt ja, also gerade bei Lesben war das früher totales Ding, so, okay, wer von euch ist jetzt der Käsevater? Das ist ja da so der Standardausdruck. Oder war es früher? Es spricht heute keiner mehr davon. Oder so. War immer das Bild, okay, wenn zwei Frauen, das waren Männer, dann muss doch einer den weiblichen Teil und einer den männlichen Teil. Also immer wieder so dieses Bild, als wäre das wie so eine. So ein Gerüst, was quasi auf alles draufgedrückt wird. Und es geht los mit der Geburt. Ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Als sei das die alles entscheidende Frage. Aber wir machen es zu dieser alles entscheidenden Frage. Und was ich sagen will, ist, wenn diese Frage so entscheidend ist, ganz konkret im Bett mit jemandem, dann ist sie einengend. Ich sage gerne meiner Partnerin manchmal, also das, was wir gerade machen, ist eigentlich lesbischer Sex. Was in mancher Ohren wahrscheinlich schwachsinnig ist. Aber es fühlt sich so an. Es bricht so ein bisschen auf, als wenn ein Mann und eine Frau keinen lesbischen Sex haben könnten. So, aber es öffnet ja Assoziationsräume. Nämlich zum Beispiel, dass keiner jetzt so klassisch männlich voranprescht und sagt, wo es lang geht und dominant ist und dass die andere Person sich hingibt, sondern dass es ein suchendes Spiel ist, wo erstmal keine klaren Rollenvorgaben existieren. Ja? Das stört mich persönlich viel mehr an, muss ich zugeben.
Nur eins, weil eben jetzt nicht so quasi von der Passform irgendwo, das muss in das rein und dann wird das gesteckt und dann ist es over. Das ist so ein bisschen das, was im lesbischen Sex, also was wir von lesbischen Sex lernen können. Da gibt es, glaube ich, gibt sogar ein Buch drüber. Dass es einfach eine höhere Kreativität erfordert, mit dem dann zu schauen, was machen wir damit und dass es vielleicht auch nicht ganz so zielgerichtet ist, aber das ist etwas, was wir davon lernen könnten. Also sich auch fürs Drumherum Zeit zu nehmen und nicht einfach versenken und gut ist.
Ja, genau.
Also Männerbilder, Frauenbilder, wie man zu sein hat. Also wir haben jetzt beide schon ein bisschen über unsere eigenen Struggles. Also ich habe ein bisschen angefangen auch zu erzählen, wo ich es erstmal so richtig klar wurde, war eigentlich schon eben früher, wo ich einfach fand, also wenn Mann sein bedeutet, dass ich mit einem stinkenden Moped prollend und aggressiv teilweise auch durch die Welt schreiten soll, damit ich mein Mädel kriege, das ich eigentlich möchte, weil die, auf die ich stand, die stand genau auf diese Typen.
Okay.
Und ich wurde eigentlich quasi einfach ignoriert, die war komplett in der, wie man heute sagen würde, Friendzone. Und mit mir kann man gute Gespräche haben. Ich habe die gerne auch immer wieder zum Lachen bringen dürfen, weil aber einfach als sexueller Mann. Das
ist uninteressant, weil du zu wenig dominant aufgetreten bist, so?
Ich glaube, zu wenig männlich tatsächlich.
Ja, das ist immer mein Bestreben, weil wenn du sagst, zu wenig männlich, jeder von die uns jetzt zuhört, hat ja allen Spielraum selber zu interpretieren. Was ist damit eigentlich gemeint?
Absolut. Ja.
Also was genau meinst du mit zu wenig
männlich? Also zu wenig männlich war zum Beispiel, ich war noch etwas fein gebaut, noch etwas kleiner. Ich hatte einfach manchmal sagt man mir das auch so, du bist echt noch so ein Bubi. Ja. Mhm. Also die anderen hatten halt einfach schon Muskeln, die hatten Bärtchen, die hatten, also auch Mode hat viel ausgemacht. Und auch das Gebaren, also so ein bisschen dieses Brust raus, ich hatte eher so ein bisschen Rundrücken, also ein bisschen nicht zusammengezogen.
Ich glaube, hier sitzen sich so zwei Männer gegenüber.
Das könnte sein, ja.
Wahrscheinlich bringen wir es nur nicht richtig. Deswegen fangen wir eher an, die Männlichkeit zu zerpflücken, weil wir das gar nicht bringen. Aber nee, ist natürlich Quatsch.
Also ich fühle mich, heute stehe ich ganz an einem anderen Punkt.
Ja,
also ich empfinde mich mittlerweile so als, ich trage einen ordentlichen Bart im Gesicht. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper, den ich auch als männlich empfinde. Also ich fühle mich als Mann, sagen wir zumindest so. Und gleichwohl fühle ich mich auch super fluide, einfach als Mensch in verschiedene Erlebnis- und Verhaltensweisen zu gehen, was dann halt jetzt im Kontakt oder für mich gerade richtig ist. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, greife ich auf eine Freiheit zurück, die ich natürlich damals nicht hatte. Also da war es halt einfach so, wie es gerade ist. Und heute kann ich das bewusster einsetzen. Mhm. Und ich hätte mir da, und heute brauche ich auch nicht mehr diese Orientierung, aber ich habe schon auch Orientierung gesucht. An Männerbildern. Tatsächlich habe ich mich nie an Frauen orientiert. Also so bewusst im Sinne von, weißt du, wie ich selbst sein möchte. Aber dabei habe ich total, ich habe Frauenidole, weil ich einfach finde, wow, machen die das cool, aber das ist also eher auch im Fachlichen zum Beispiel. Also auch ein Riesenfan zum Beispiel von Melanie Büttner. Und ich finde das, möchte auch in Teilen, also Teile auch so, wie sie das macht, auch machen, weil ich es einfach toll finde, wie einfühlsam sie zum Beispiel auch immer über Themen spricht, wie sie den Blick auf alles hat. Und es ist halt eine Frau, also sie.
Also aber macht das einen Unterschied? Also für mich macht das eigentlich, frage ich mich, ob es, also ich möchte eigentlich tatsächlich, dass es für mich möglichst wenig Unterschied macht.
Also es ist jetzt, ich wollte nur sagen, es gibt auch Menschen, die ich als Frau lese, an denen ich mich orientiere, die meine Vorbilder sind. Also die auch ein Role Model darstellen für mich, weil ich gesagt habe, ich habe vielleicht gerade in meinen jungen Jahren auch eher gesucht, wie machen andere Männer das.
Mhm.
Also, und du warst da noch von Anfang an, hast du wirklich auch, also
ich habe von Anfang an mich mit meiner Rolle auseinandersetzt so, ne, und hatte Mühe damit, aber ein entscheidender Baustein, glaube ich, in meiner Geschichte war, habe ich eben schon angedeutet, war eben meine schwule Zeit dann.
Ja.
Also ich habe dann einfach in diesen Alternativ-Männergruppen, was ich immer erzählt habe, da war dann noch eine gewisse Neugier. Wie ist das denn, wenn wir uns körperlich sinnlich begegnen? Keiner von uns hat sich als schwul verstanden, aber wir waren neugierig, weil wir eben nicht so, sagen wir mal, abwehrend waren einander gegenüber, wie das normale, in Verstrichen, Männer waren. Haben uns also so zärtlich, berührend, erotisch angenähert. Und ich habe gemerkt, in manchen Typen habe ich da echt Spaß. So, ja. Und dann bin ich immer neugieriger geworden und wollte das mehr erleben, bis ich dann gemerkt habe, ah, das ist für echt, fühlt sich echt super an. Und dann gab es noch eine Trennung von der Frau und dann habe ich gemerkt, ach, vielleicht bin ich ja schwul. Und damals war es eben auch eine dieser Polaritäten, dass so das Ding gerade in der schwulen Szene total verbreitet war. Also Bisexualität gibt's nicht. Bisexuell nennen sich nur diejenigen, die sich nicht eingestehen, dass sie
sich nicht trauen. Ja,
genau.
Ja.
So, und dann bin ich, glaube ich, auch ein Stück weit auf den Leim gegangen. Okay, dann bin ich wohl schwul, wenn ich jetzt an Männern so gefallen habe und hatte irgendwie schöne Begegnungen, aber nie eine längere Beziehung, was mich damals sehr geschmerzt hat. Aber was mich dann in diesen, dann erst Männergruppen, dann später Schwulengruppen, wo keine Frauen dabei waren, der entscheidende Aha-Effekt war, ich kann alles, das ganze Spektrum, wo ich vorher dachte, das kann ich nur im Zusammensein mit einer Frau erleben, das erlebe ich plötzlich auch im Zusammensein mit einem Mann. Das bin ja ich, der das erlebt. Das ist ja nicht etwas, was die Frau in mir einpflanzt oder so, sondern, und viele Männer zum Beispiel, die können sich nur öffnen im Kontakt mit einer Frau. So, und denken dann, das sei etwas, was von der Frau abhängt und merken gar nicht, dass ihre eigene Berührbarkeit, Verletzlichkeit, Empfindsamkeit und so weiter ist. So, ne? Und das war für mich, glaube ich, mit der entscheidende Durchbruch, dass ich gemerkt habe, mir steht die ganze Welt von dem, was als männlich und weiblich getrennt wird, steht mir eigentlich offen. So. Und das konnte ich eigentlich nur wirklich verinnerlichen, weil ich es erlebt habe, ohne dass überhaupt eine Frau dabei war. Dadurch war diese Projektion, das hat was mit Frau zu tun, war für mich weg. Plötzlich habe ich gemerkt, ich kann auch Männern so, oder wir begegnen einander so offen, emotional und auch erotisch, wie ich sonst immer vorher dachte, das ist was zwischen Männern und Frauen passiert. Und es hat einfach mein ganzes Weltbild in dem Sinne zertrümmert, könnte man, oder das traditionelle Weltbild, ne? Das macht einfach alles keinen Sinn mehr. Und dann gab es ja später die Rolle rückwärts, wo ich mich wieder eine Frau verliebt habe und mir die schwulen Freunde alle erklärt haben, dass das jetzt ein großer Fehler ist, was ich da mache. Und ich müsse mich jetzt entscheiden und so weiter, was auch wieder so ein Quatsch ist. Ne? Zum Glück sind wir da aber heute weiter. Also inzwischen gibt es, glaube ich, viele, die sich als non-binär oder als genderfluide oder sonst wie bezeichnen. Dieses Ding, dass es nur entweder oder gibt. Ich glaube, das hat sich schon ein Stück weit gelöst. So, ja?
Es gibt nach wie vor große Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft, Andersartigkeit zu akzeptieren.
Ja.
Also ich sehe das auch in der Generation so meiner Eltern, ja, die sind um die 70, wo ich das Gefühl habe, da gibt es wenig Verständnis dafür, aber ich habe das Gefühl, das ändert sich tatsächlich. Also die jüngeren Generationen haben größeres Verständnis von Diversität und wachsen damit ein Stück weit einfach auf. Kämpfen aber teilweise, habe ich auch das Gefühl, wieder mit einer großen Herausforderung, sich da auch ein Plätzchen zu finden.
Ja.
Das, was wir zwei jetzt so aus einem vielleicht auch einen schon erfahrenen Geist und eine Seele Geist machen, ja, mit mehr Erfahrung, da kommen die einfach in eine riesige Welt von Möglichkeiten. Wir wissen, dass Auswahlmöglichkeiten uns nicht unbedingt immer glücklicher machen, sondern wenn wir so zwei, drei Möglichkeiten haben, Konfitüre zu wählen im Regal, dann ist es offenbar, gibt Studien darüber, einfacher, als wenn du 20 unterschiedliche Produkte hast und du musst dich jetzt echt schlau machen, was du sein willst.
Mhm.
Aber ich finde, gerade bei Konfitüre könnte ich sagen, drücke ich ein Auge zu und sage, ja, da ist Simplizität vielleicht ganz, ganz, ganz gut, da können wir uns auf anderes konzentrieren, aber sowas elementar existenzielles wie Sexualität, sexuelle Orientierung, weil wir Design als Mensch, ich finde, da brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung, dass diese Unsicherheitsphase da ist, aber dass man sich Zeit lässt, auch anzukommen da drin und Science zu finden. Ich wäre froh gewesen, jemand hat mir ein bisschen gesagt, du, ist okay, wenn du dich jetzt hier noch nicht ganz wohlfühlst mit diesem Männerbild, was du jetzt siehst, lass dir Zeit, fühl mal da rein, probiere dich da aus. Und du wirst schon deins finden. Ich glaube, er hat sowas total geholfen.
Ja, ich merke so an einer Stelle, da hake ich noch so ein bisschen.
Ja, von wegen,
du wirst deins finden. Weil ich glaube, was soll das denn sein, sowas wie meins? Also wenn ich in mein Leben gucke, dann gibt es so viele meins, da gibt es keinen originären Matthias oder inzwischen oder dann Salim.
Das ist doch deins. Das ist genau deins. Das ist nicht festgeschrieben.
Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass das in dem Sinne meins ist. Nicht, ich glaube, dass Identität, könnte man ja sagen, ist immer auch eine Art von Festschreibung, von so bin ich, aber immer auch eine Art von Gefängnis, wenn ich glaube, ich muss daran festhalten.
Überhaupt nicht. Ich finde, Freiheit, kann ich jetzt als Freiheit wahrnehmen, wenn ich auch gewisse Eckpfeiler habe. Also die Frage ist doch,
ob du dir bereit bist, wieder loszulassen, wenn sie im Weg sind. Das meine ich damit. Und das glaube ich, viele, die so glauben, jetzt habe ich den eigentlichen Salim entdeckt, dass sie nicht in dem Moment quasi nicht merken, dass sie bereit dabei sind, ein neues Gefängnis zu bauen. Weil es erstmal Halt gibt. Und irgendwann, wenn ich das von Anfang an weiß, das ist eine Wohnung, in die ich ziehe, die kann ich wieder ausziehen. Wenn man Identität so versteht, dann ist sie wunderbar. Als wenn das mein Haus ist, Und wenn ich das verlasse, verlasse ich mich, dann bin ich in der Falle, so, ne? Ich glaube, das tun viele.
Also, okay, jetzt verstehe ich so, wo du damit hadest, aber ich glaube, ich sehe es tatsächlich, ich würde mir wünschen, jemand hätte mir gesagt, hey, du findest mal ein Zuhause, schau mal, wie du dir da einrichtest, und wenn dir das nicht mehr passt, dann bau was an oder zieh aus, geh woanders hin. Also, weil wir sind ja auch, also ich bin als sexuelles Wesen ganz sicher nicht einfach, ich bin nicht statisch. Mhm. Weil mit jeder Erfahrung, die ich mache, passiert wieder etwas in mir. Also ich würde sagen, vor 15 Jahren hätte ich noch gesagt, hey, ich bin völlig heterosexuell. Ganz klar. Und ich bin auch jetzt eher heteroflexibel als bisexuell. Aber dass ich, also das ist ja etwas, was nicht statisch ist. Also wo ich merke, dass ich eine schöne Erfahrung gemacht habe, auch mit Männern, und sage, wow, also ich kann, wo ich vielleicht auch super überrascht war, so wie gut sich das anfühlen kann, mit einem Mann zu küssen. Wie schön es ist, ja, ich bin Tantra-Masseur auch, wie schön es ist, auch einen Penis zu berühren. Das tolle Gefühl. Und nicht nur meinen eigenen, ja, habe ja auch Freude, meinen eigenen zu berühren, aber einen anderen. Also hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und also ich glaube, ich gebe mir diese Freiheit, also ich sehe es nicht als Gefängnis.
Ja, aber du siehst es ja auch nicht als etwas, wo du dann dran festhalten musst. Also viele sehen das so, jetzt habe ich mal die Identität entdeckt und damit steht es für den Rest meines Lebens fest. Und das wäre jetzt so, eigentlich ist ja das, was wir hier programmieren wollen, ne? Wäre einer der Königswege zum
Festhalten.
So, halt, wenn du einmal glaubst, entdeckt zu haben, wer du bist, dann bleib verdammt nochmal dabei. Denke nicht, dass es noch was anderes geben könnte. So. Und also das klingt jetzt so ein bisschen sarkastisch vielleicht, aber ich glaube, auf einer subtilen Ebene, dass das viele tun. Dass viele sozusagen, und ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, was ich damals in dieser schwulen Phase erlebt habe, was nämlich auch entscheidend war, ich konnte plötzlich nicht mehr schuldig sein im Sex.
Schuldig?
Ja, weil wir haben jetzt vorher kurz drüber geredet, ne? Die Männer, die viel Sex haben, das sind die tollen Hengste, und die Frauen sind die Schlampen. Und als würde das verschieden bewertet, als würde das bei Männern per se positiv bewertet, wenn sie viel und ausgiebig Sex haben, beziehungsweise es wird ihnen nachgesehen. Das war überhaupt nicht mein Bild. Mein Bild war immer, jede Frau, der ich mich erotisch annähere, die wird das wahrscheinlich erstmal als Belästigung sehen. Und von meiner Mutter habe ich so das Bild mitbekommen, ja, wenn du deinen Mann wirklich liebst, als Frau, ja, dann gibst du ihm auch Sex. So, aber eigentlich selber hast du da nicht so ein großes Interesse. Denn ja, aber wenn man sich liebt, dann macht man das nicht, weil der Mann, der will das ja schon. So. Das heißt, umgedreht habe ich das immer als Belästigung interpretiert. Wenn ich Lust hatte auf eine Frau, dann musste ich mir erstmal 1000-mal absichern, dass ich nicht quasi als einer dieser übergriffigen Typen wahrgenommen werde. So. Und dann war ich plötzlich in der schwulen Szene und dann waren wir alle diese übergriffigen Typen. Und die gab es natürlich da in jeder Kulle. Da gab es die Schüchternen wie mich, da gab es die Lederkerle, die wild rumgevögelt haben.
Ja.
Aber es war plötzlich, wir waren plötzlich alle gleich, was das kollektive Schuld, Scham, sonst wie Thema angeht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt merke ich, dass hinter meiner Schuldgeschichte eigentlich eine Schüchternheit ist, eine Angst, mich verletzlich zu machen. Aber die war überlagert von dem, dass ich eigentlich ein Schwein bin, wenn ich von der Frau Sex will, ohne dass ich sie liebe oder ohne dass wir in einer festen Beziehung sind oder irgend sowas. Ja? So, also das hat mich schon auch oder sagen wir so, andersrum wieder gedreht, ist einer der Königswege. Also zu glauben, ich bin eigentlich mit einer Erbschuld unterwegs, ja, wenn ich Sex will.
Ja, also du bist eine Schlampe oder du bist ein geiler Hengst. So eine Zuschreibung, und die passiert eine krasse Bewertung, Abwertung, Aufwertung, wie man auch nicht will. Und ich finde, das ist sehr förderlich, um auch Sexualität richtig zu versauen, aber mit Schuld zu beladen und auch Kontakt zwischen jetzt gerade auch mit Männern und Frauen unmöglich zu machen. Weil wenn du natürlich damit rechnen musst, dass du als Frau, als Schlampe beschimpft wirst, wenn du vielleicht auch dich sexuell ausprobierst mit nicht nur einem monogamen Partner, sondern Spaß hast als Mädchen, welches Signal setzt das? Mhm. Also entweder ich mache alles super heimlich oder ich mache es lieber nicht, oder ja, also das propagiert ja genau dieses Gefühl von Männer wollen Sex, Frauen haben ihn. Oder
anders nochmal gesagt, Männer müssen dafür zahlen, Frauen wollen dafür bezahlt werden.
Ja.
So, was eigentlich dahinter genau das Gleiche steckt, ja.
Und nicht aktuell funktioniert die Sexwork-Szene genau nach diesem Muster.
Ja,
genau. Ja, es ist sehr selten, dass es sich aufbricht, dass Frauen auch sagen, wenn ich Lust habe auf eine sexuelle Begegnung, aber ich habe keine Lust auf eine ganze Beziehung, die dranhängt, und einen ganzen Prozess, und ich habe gerade niemanden und ich habe keine Energie, jetzt da mich auf Tinder auszutoben, habe aber trotzdem Lust auf Sex, keine Ahnung. Oder auf eine spezielle Praktik. Ich gönne mir jemanden für eine bestimmte Zeit und bezahle diese Zeit. Das ist jetzt was Neues. Also schon spannend.
Manche jetzt gar nicht nur mit Geld oder Prostitution, sondern das geht ja auch schon los. Ich zahle dafür, indem ich zum Beispiel mehr Geld nach Hause bringe oder indem ich Sicherheit biete oder was auch immer, fürsorglicher Ehemann, der mich mit um die Kinder kümmert oder sonst was. Also als müsste ich mir das, also das kenne ich ganz tief in mir. Ich muss quasi, als müsste ich, wenn ich Sex bekomme, müsste ich was gegenleisten. Und die Frau denkt, okay, jetzt habe ich in früheren Beziehungen erlebt, jetzt in meiner Beziehung zum Glück nicht, aber früher habe ich das echt erlebt, dass die Frau so irgendwie dachte, okay, jetzt habe ich mit ihm Sex gehabt, was kriege ich denn jetzt dafür? So, also, ja. Und das stimmt ja überhaupt nicht ein mit dem unmittelbaren Erleben. Das ist das Interessante, sondern es ist einfach nur diese mentale Verknüpfung, die damit verbunden ist. Also letztlich, da können wir auch sagen, ein kollektives Thema. Ja, also dass Männer natürlich viel übergriffiger waren und Frauen vergewaltigt haben und alle möglichen Verbrechen dieser Art begangen haben, und dass sich natürlich dann in der Interpretation von zum Beispiel der Mann will mehr Sex, die Frau will nicht so viel Sex, dann ist es nicht nur einfach, wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um, was schon schwierig genug ist, sondern auch noch mit der Zuschreibung, ah, du bist eine Prüde, sonst wie was. Oder du bist ein geiler, also bist so ein übergriffiger Typ, der eigentlich sexsüchtig ist oder so. Also diese Zuschreibungen aus dem Kollektiv, die können sozusagen auch ziemlich gut das Sexleben ruinieren, würde ich sagen.
Ja, du sprichst ja eigentlich jetzt nochmal das Thema Patriarchat an. Also, das ist die größte strukturelle Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt je passiert ist, zwischen Mann und Frau diesen Vorschritt zu ziehen und damit einfach Machtverhältnisse zu bestimmen. Und ohne dass wir jetzt hier ein zu tiefes philosophisches Gespräch abdriften, habe ich das Gefühl, dass ich als Mann, der im 20. Jahrhundert, also 2000 Jahre nach der Erfindung des Patriarchats lebt, diese Auswirkung aber voll breitseits einfach erfährt. Und zwar auf einer Art und Weise, wo ich habe das Gefühl, und ich erlebe das, dass Frauen nicht weniger Lust haben auf Sex. Es ist, und dass die Männer mehr Sex wollen. Aber es ist einfach, das ist so verkrüppelt teilweise durch diese Arten Strukturen, dass es sich so anfühlen könnte, dass das so wäre. Ich bin ja genauso wie du auch in Feldern unterwegs von Menschen, die sich auf in großen Stücken auch frei machen von diesen Prägungen und näher zu dem kommen, was sie gerade sein wollen und damit sind. Und ich erlebe, dass es sich da teilweise sehr egalisiert mit diesem Bedürfnis nach Körperlichkeit, nach Sexualität, nach Sinnlichkeit, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Also ich habe dich gefragt, also diese Auflösung von also wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, sicher die Erfahrung machen in den Bereichen, wo ich mich bewege, ähnlich wie du auch, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, auch im Bedürfnis nach Sinnlichkeit, Sexualität.
Ja, oder ich würde nochmal andersrum sagen, also Unterschiedlichkeit ist ganz normal, aber sie ist nicht so
nicht zwischen Mann und Frau
fixiert. Darüber sprechen wir die ganze Zeit, dass diese Fixierung, Männer sind so, Frauen sind so, Männer sind vom Mars und Frauen vom Venus und so weiter, was ja super Bestseller waren, dass die eben eine Falle ist. So. Und umgekehrt ist wiederum so, also Konflikte, kollektive Konflikte dann im Individuellen auszutragen, habe ich auch als sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Und zwar in beide Richtungen. Einerseits, dass ich mit meinem Verhalten, früher habe ich versucht, mit meinem Verhalten so vorzeigefeministisch zu sein. Ich habe mich früher auch als Feminist verstanden. Auch in dieser Männergruppe waren wir klar, so die Pro-Feministen, gab auch die Maskulinisten, eine andere Art von Männerbewegung. Als könnte ich jetzt durch mein Verhalten all das Unrecht, was Männer begangen haben,
ungeschehen machen?
Natürlich. Ja, ungeschehen machen sicher nicht, aber als könnte ich sozusagen entscheidend dazu beitragen, dass sich das auflöst. Damit habe ich mich massiv überfordert. So, und habe ich das letztlich benutzt, um meine eigene Angst davor, klar Farbe zu bekennen, auch mal dominant zu sein. Weil ich mich gerade einsetzen will für mich, für mein Bedürfnis. Und dass das nicht heißt, dass ich jetzt schon wieder patriarchale Macht für mich ausspiele. So, und, oder umgekehrt, dass ich gerade, weil ich ein Mann bin, das ist jetzt mein persönliches, erst recht nicht sagen darf, ich will Sex. So, ich habe teilweise wäre ich lieber eine Frau gewesen, weil ich dachte, als Frau könnte ich total sagen, ich will Sex, ja. Weil dann bin ich nicht das Schwein, was immer das Gleiche will und so weiter, ne? Und bin sehr froh, dass es heute für mich so in den Hintergrund getreten ist, aber ich merke, dass es immer noch viel prägt. Und ich meine, du arbeitest ja auch mit Paaren, ich arbeite ja auch viel mit Paaren und oft kriege ich das mit, dass wenn zum Beispiel so ein Konflikt besteht, dass der eine andere Bedürfnisse hat im Sex, dass es eben nicht nur wahrgenommen wird, okay, du stehst eher darauf, ich stehe eher darauf, sondern siehst du typisch, dass du darauf stehst. So als wäre irgendwas falsch daran, bestimmte Bedürfnisse zu haben, einfach weil sie verknüpft werden mit diesem kollektiven
Mann sein, Frau sein.
Kollektiven Konflikt. Und ja. das einfach nicht zu verleugnen, das machen wiederum auch Männer so, ne? Einfach das Patriarchat zu verleugnen, also das nicht zu verleugnen, aber es nicht zu individualisieren.
Ja, auch da wiederum möchte ich eine Lanze brechen für dieses natürlich das Zuschreiben und sagen, ja, typisch Mann. Also wir suchen ja manchmal einen Streit, suchen wir halt einfach die Allianz mit irgendwas und sagen dann, bist du immer so oder du bist genau wie dein Vater oder irgend so eine Allianz suchen. Und das ist halt immer dann, wenn wir dann irgendwie befordert sind und irgendwie noch mehr Gewicht für unsere Argumente.
Genau.
So ein guter Weg, auch richtig schön zu verkanten.
Wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Also dafür ist es sicherlich echt geeignet.
Sehr geeignet. Aber dass es wenig hilfreich ist, wir sind damit aber wirklich konfrontiert. Es gibt ein kollektives Thema, das ist da. Also ich meine, wenn ich immer zum Thema Patriarchat komme und einfach den Ungleichheiten zwischen sicher mal einfach auch Männern und Frauen. Und das hat mich, du hast jetzt vorher auch so ein bisschen gesagt, dass ja, Männer auch natürlicherweise auch viel übergriffiger sind. Und
nee, natürlicherweise.
Ich habe so verstanden, irgendwie was.
Sie waren es oft.
Ja. Es mag sogar biologische Gründe geben, dass Menschen, die einfach mehr Testosteron haben, auch dazu neigen, eher halt auch ihre Körperkraft einzusetzen und damit zu agieren. Das muss irgendwie auch biologisch gewachsen sein. Würde es aber nicht als Rechtfertigung und Entschuldigung nehmen. Ich glaube, im 21. Jahrhundert geht es eben daran, einfach aber auch die Statistik zu lesen. Und da ist es so, dass Männer eben die Täter sind, auch gegen Männer. Also diese Gewalt ist da und wieso ist da ausholt. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, diese Schuld. Ich habe mich oft selbst wohl verurteilt, als Täter schon gesehen, wenn ich eben Sex wollte oder Interesse hatte an einer Frau, wenn ich überlege, so auf einer Plattform für Dating jemanden angeschrieben habe, ich habe immer versucht, extra safe zu wirken und möglichst Raum zu schaffen und zu zeigen, hey, ich bin kein Täter, ich bin kein Angreifer, ich bin ganz lieb, ich habe nur beste Absichten. Also irgendwo auch schon fast so ein bisschen weichgespült und übervorsichtig, übersensibilisiert. Und da hat es mir an dem Selbstverständnis gefehlt, dass ich eigentlich wirklich ein ganz, ganz angenehmer Kerl bin und ganz viel zu geben habe. Ich war auch so in dieses, zusätzlich zu dieser Schuld noch in der Art oder Selbstvorverurteilung, war ich auch in dem Gefühl des Mangels. Also als Bittsteller und gar nicht mit der Idee, ich könnte dann auch wirklich Freude schenken, dadurch, dass ich ja einen Körper habe, mit dem ich viele schöne Dinge tun kann, eine Seele und einen Geist habe, mit dem ich viele schöne Dinge tun kann. Dieses Verständnis hatte ich lange, lange nicht. Mhm. Und das hat was auch zu tun, eben wie ich als Mann in diese Welt gekommen bin, als Mensch mit Penis.
Mhm. Also ich bin gerade damit beschäftigt, wie unser Bild von Mann sein, Frau sein oder auch unsere Selbstdefinition auch bestimmte Erwartungen produziert, die auch wiederum Probleme schaffen können. Also ich erinnere mich gerade an eine Begegnung mit einer Frau, wo wir zusammen im Bett waren und ich habe das eigentlich genossen. Es war schon erotisch, aber es war eher so nicht so ein drängendes Gefühl, sondern eher so ein, ich will gar nicht sagen kuschelig, es war schon erotisch. Aber es war nicht so zielgerichtet, nicht so jetzt haben wir richtig Sex, sondern eher so ein bisschen rumfummeln und so, sagen wir mal, so rumvagabundieren. Ich habe das total genossen. Und dann hat mir die Frau nachher gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, ich bin weiblicher als sie. Und sie hat das zwar auch genossen, aber irgendwie hat ihr was gefehlt. So, und dann habe ich mich gefragt, ja, und wieso erwartet sie das von mir? Meine Interpretation davon ist so, sie hat es nicht zur Verfügung gehabt, dass sie als Frau auch initiativ werden kann und mal klarer eine Richtung vorgeben. Sondern wenn ich das nicht mache, dann passiert das nicht, weil ich bin ja der Mann. So. Also, und das ist auch wieder so eine Falle, in die man tappen kann, ne? So. Und auch diese, und ich meine, das ist auch bequem. Also mit einer anderen Partnerin habe ich das so erlebt, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass du mehr initiativ wirst und richtig auch klar zeigst, was du dir wünschst und so weiter. Und dann hat sie gesagt, du, das ist mir zu risikoreich. Also da mache ich mich so verletzlich. Ich habe lieber, dass du was mit mir machst, was mir nicht so gefällt, als dass ich zeige, was ich möchte und dir gefällt es nicht. Ist doch krass, oder? Und ich meine, das ist doch über Licht gesehen völliger Unsinn. Ja, also dass man was mit sich machen lässt, nur um nicht das Risiko einzugehen, dass dem anderen was nicht gefällt. Aber ja, wenn das mit diesen kollektiven Erwartungen synchron geht, so, dann führt das letztlich dazu, ja, so sich dahinter zu verstecken und wenn man dann noch sozusagen so ein Männer-Frauen-Bild in sich trägt, ja, das ist ja auch Aufgabe des Mannes so ungefähr, ne? Dann kann man das gut vor sich selber vielleicht rechtfertigen, nicht selber initiativ zu werden. Ne?
Ja, im völligen Unsinn ist es nicht, weil sonst würde es nicht geben. Hast du ja gerade schön gesagt. Es macht Sinn. Ja, es scheint ein kleinerer Schmerz zu sein. Ja. Also, und gleichwohl ist es schade. Schade, weil es eine vergebene Chance.
Ja.
Und da auch sich auszuprobieren, in vielleicht eine gewisse Verletzlichkeit reinzugehen, indem wir halt von einer festgelegten Rolle mal ein bisschen abweichen oder einen festgelegten Muster abweichen und das ausprobieren und vielleicht, wie so oft, merken, es passiert nicht das Schlimme, was ich eigentlich erwarten würde. Vielleicht fühlt es sich mal unangenehm an, ja, weil ich vielleicht tatsächlich nicht das mache, was jetzt der andere toll findet. Aber da ehrlich zu sein, was ich jetzt gerade im Moment wirklich machen möchte, also schon einfach, Das ist ja jenseits eigentlich von Männer-Frauen-Thema.
Eben, also aus meiner Sicht ist ja sowieso alles jenseits davon. Sondern deswegen habe ich ja dieses Polaritäten-Mischpult mal entwickelt, sozusagen, ja, um diese verschiedenen Polaritäten einfach einzeln zu benennen. Da gibt's aktiv, da gibt's dominant, da gibt's irgendwie alle möglichen Kategorien, die man alle als männlich bezeichnen könnte. Aber wenn man die differenziert, kann man viel, viel genauer wie bei einem Mischpult, was nicht nur einen Hin- und Her-Regler hat, sondern viele verschiedene.
Ich weiß.
Genauer abstimmen. Um was es eigentlich genau geht, anstatt dass man einfach das in so kollektive Erwartungsmuster, sei du ein richtiger Mann, sei ich eine richtige Frau oder umgekehrt, rest so, ne?
Ich weiß, aber
Haben wir schon mal
Ja, wir haben ja schöne Gespräche darüber gehabt und du hast dann die Initiative ergriffen und dieses Mischpult auch tatsächlich materialisiert.
Ah, okay. Was daraus entstanden ist.
Und weil das war auch, das waren für mich spannende Gespräche nochmal, dass es halt, wir haben darüber gesprochen, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die gesellschaftlich eher jetzt weiblich konnotiert sind und andere, die eher männlich konnotiert sind. Und das fand ich eigentlich schön, das noch so aufzubrechen und zu sagen, ja, lass uns einfach diese Eigenschaften nehmen. Also, was hast du, eins ist ja, so...
direkt benennen, anstatt sozusagen...
Nimm mal ein Beispiel von diesem Mischpult, zum Beispiel Bestimmtheit oder
dominant und hingebungsvoll können wir.
Genau, dominant und hingebungsvoll. Ja, so würde ich sagen, klassisch, Stereotyp wäre
vakabundierend,
zielgerichtet, vakabundierend wären so, dann hast du quasi sehr zielgerichtet oder gar nicht zielgerichtet als Polarität. Ja? Oder dominant oder hingebungsvoll. Das wären so die beiden Extreme und dann hast du einen Schieber. Du hast das wie so einen Schieber angelegt. Und ich habe sozial in unserer Gesellschaft wird man dominant als männlich quasi konnotieren und hingebungsvoll als weiblich. Und dann haben wir diese spannenden Gespräche gehabt und ich fand das so eigentlich nochmal hilfreich mit deiner Idee, dass lass doch das einfach zwei Eckpunkte, also zwei Polaritäten sein und du kannst dann einfach schieben, wo du vielleicht jetzt in dem Kontakt oder in dem Moment oder heute gerade dich verortest, möchtest du, egal ob du
Penis hast. Die eine Polarität, das andere ist ja, dass es ganz verschiedene Qualitäten gibt, die alle auf der männlichen oder auf der weiblichen Seite verordnet werden. Und als müsse man zum Beispiel, wenn man aktiv ist, auch dominant sein. Man kann aber auch aktiv hingebungsvoll sein zum Beispiel.
Ah, ja.
Oder als müsse man sozusagen, wenn man jetzt, ne? Das heißt, jeden dieser Regler kann man einzeln bedienen, und dadurch ein sehr unterschiedliches Bild, also müsste man sehen, vielleicht können wir das an wen in den Shownotes
machen. Ja, genau, weil das wir machen
mit in die Shownotes.
Genau. Also, du hast es ja eigentlich im Blog, oder du hast es?
Ja, ich habe es im Blog, auf meiner Homepage, in meinem
Blog. Da können wir den Blog verlinken.
Genau, also, und also diese Vielfalt konkret zu benennen, die verschiedenen Facetten von dem, was wir als männlich und weiblich gewohnt sind zu bezeichnen, die genauer zu benennen, was ist damit jeweils in diesem Moment genau gemeint? Das heißt jetzt ganz konkret in der sexuellen Begegnung, jetzt möchte ich einfach mal nur da liegen und ich möchte, dass du was mit mir machst. Und ich möchte vorher gar nicht wissen. Also das konkret zu benennen, anstatt zu sagen, sei mal ein Mann. So, und dann zu hoffen, dass der andere dann schon versteht oder umgekehrt. Also ich erinnere mich auch mal, wie ich mit meiner Partnerin auf so einem Festival war. Und wo ich gesagt habe, so, ich möchte auch die Erfahrung machen. Also es war ein bisschen so ein BDSM geprägtes Setting. Ich möchte die Erfahrung machen, dass ich derjenige bin, also dass ich der Sub bin. So, und sie wollte sich erst unbedingt weigern. So, und hat gesagt, nein, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe darauf bestanden. Ich habe gesagt, nein, ich lasse mich nicht nur auf diese Rolle festlegen. Und dann sind wir näher gekommen, was bei ihr und bei mir die Ängste sind jeweils. Und ich finde, da wird's interessant, ja. Also wenn wir näher hingucken, ja, was hält mich denn davon ab, mal was Neues auszuprobieren, ne? Nicht im Sinne von du musst, aber im Sinne von, wir können's ja mal ausprobieren, ja. So. Und ich glaube, das ist sehr angstbesetzt im Sex, sozusagen offen zu kommunizieren, auszuprobieren, nicht zu wissen, wo es landet. Und gleichzeitig erlebe ich das als extrem erfüllend. Also auch wenn man sich eingestehen kann, das war jetzt nicht so der totale Hit.
Also wenn ich dir so zuhöre, dann spüre ich immer daraus so eine große Freiheit, sich auszuprobieren.
Mhm.
Es gibt ja Menschen, denen gelingen gewissen Lebensaspekten gewisse Dinge besser als mir. Und da orientiere ich mich gerne hin und hole mir eine Inspiration. Könnte ich mir daraus, wie du gesagt hast, ein Gefängnis bauen, weil ich sage, so liebt, der hat dieser Mann das sexuell gemacht, muss das genauso machen für immer und ewig. Aber für mich ist es eine Inspiration, ich nehme das vielleicht mal mit, probiere es aus. Das ist ja auch ein bisschen Kultur, wir geben Dinge, die funktionieren, weiter, wir probieren sie aus, funktionieren sie gut, geben wir sie der nächste Generation weiter. Also ich brauche immer, ich finde so wie du da rangehen kannst, so in das Fertige, ich bin mit der ganzen...
Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich glaube bloß, dass wir die unter Orientierung was anders verstehen. So wie du sprichst, ist das immer eine selbstbestimmte Orientierung, die du jederzeit verlassen kannst.
Ja.
Ich spreche von Seminarleitern, die den Leuten was aufdrücken und sozusagen einer Frau zum Beispiel das Feedback geben, ja, wenn du so offensiv dich zeigst mit deinen sexuellen Bedürfnissen, dann musst du nicht wundern, dass es mit Beziehung nicht klappt.
Okay.
So. So. Ja. Und die dann ja entweder rebellieren oder sagen, ah, okay, ja, stimmt, ich habe wahrscheinlich ein Problem mit meiner Weiblichkeit. Also die sich, und diese Art von Orientierung, die finde ich überflüssig.
Ja.
Die finde ich hinderlich.
Und
also vielleicht kann ich an der Stelle noch unser Männerbuch erwähnen, was ich mit einem Kollegen Rainer Salm geschrieben habe, Lustvoll Mann sein, wo wir einfach uns zu dieser These durchgerungen haben, vergesst Männlichkeit. Also wirklich konsequent darauf zu verzichten, sich über Männlichkeit oder Weiblichkeit zu definieren, vielleicht sind wir da noch nicht. Meine Vision ist es.
Also Männlichkeiten, da gibt es, glaube ich, auch ein Buch dazu, also gar nicht als, also auch das völlig zu ignorieren, dass es vielleicht irgendwas zu tun hat, dass ich auch mich als Mann identifiziere, aber nicht diese Art oder dieses einzig wahre Mannsein, sondern auch da ein Spektrum von Möglichkeiten zu finden, in denen ich mich wohlfühle, aber auch auf die ich mich nicht völlig festlegen muss, sondern auch eine Beweglichkeit habe. Ich glaube, das ist schon das, was mir selbst auch am meisten taugt. Und ich bin dankbar, dass ich im 21. Jahrhundert lebe, wo ich eben das Gefühl habe, ich falle hier nicht raus, wenn ich mich nicht irgendwie einer ganz bestimmten Bewegung anschließe, sondern eben
ja, weiterhin auf das Über. Wir haben eben schon mal Politik gestreift, aber wie zum Beispiel jetzt auch Trump oder so Leute durch ihre Hetze gegen die ganze Trans-Szene und so weiter, oder auch in Ungarn und so und anderen Ländern. Also wenn ich da mal hineinspüre, wie extrem bedrohlich das für manche ist, wenn sie sozusagen ihre Kategorien, da gibt's so zwei Verlierende. Ja, also was das dann für das Selbstbild offensichtlich so bedrohlich macht, dass sie zu den reaktionärsten Maßnahmen bereit sind zu greifen, ja.
Also, okay. Ich habe gerade gesagt, also 21. Jahrhundert, ja, ich bin so froh. Also es ist auch ein fragiles Gut. Mhm. Also, das ist mir gerade nochmal bewusst geworden mit dem, was du jetzt sagst.
Ja.
Also, und es ist auch etwas, was sich lohnt, dafür zu kämpfen, für Diversität und Vielfalt einzustehen.
Ja.
Und auch
und vielleicht ist das unsere Schlusswendung. Ja, dafür einzustehen heißt eben nicht, dass man anderen die Vielfalt aufzwingt. Was teilweise auch sozusagen wiederum von der LGBTQ-Szene, die glauben jetzt, alle müssen so unterwegs sein. Nee, man kann auch ganz traditionell Mann, Frau, Tango tanzen und gut ist.
Ja, vielleicht geht es jetzt tatsächlich nochmal auf dieses Männer-Frauen-Thema eben aushalten zu können, dass es manchmal nicht einfach so klar in eine 0-1-Kategorie fällt, sondern dass es...
Ja, und zu würdigen, wie bedrohlich das sein kann.
Ja.
So,
genau. Ja.
Ja. Also, ich glaube, wir kommen zum Ende und sagen noch ein paar Sätze für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ihr könnt gerne eure zustimmenden und auch kontroversen Kommentare geben, uns Rückmeldung geben, da freuen wir uns sehr. Und dann...
Ja, oder wo hattest du vielleicht, Liebe, noch gehört, wo man es noch ruinieren kann? Wir haben
genau.
Ja,
eine Idee dazu.
Zum Thema, auch nochmal zum Thema meiner Frauen, wo denkst du, sind wir jetzt vielleicht auch zu schnell drüber oder haben wir noch gar nicht adressiert, meine Frauen, wo man scheitern kann, wo man es ruinieren kann? Gerne in die Kommentare. Oder auch, wie du gesagt hast, allgemein Vorschläge zum Thema How to Ruin Your Sex Life.
Genau.
Vielleicht haben wir dann 51 Ways im Schluss.
Oh je, du bringst schon wieder die ganze Ordnung durcheinander.
Ja, vielen Dank.
Danke dir
fürs Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Podcast 50 Ways to Ruin Your Sex Life mit Salim Matthias Rieck und Dr. Daniel von Wiel. Und hinterlasse gerne einen Kommentar und schick uns deine Fragen für eine weitere Folge. Vielen Dank!